Es ist Freude, in Jesus Christus geborgen zu sein. Ich predige den ganzen Monat Juni schon über die Endzeit, über das, was kommt. Das interessiert mich nämlich. Das, was da war, das weiß ich. Das kann ich in der Archäologie, in der Geschichte oder im Museum nachgucken, was da gewesen ist. Aber was kommt? Unser Herr kommt, und ich spreche da drüber die ganze Zeit. Jemand schrieb mir dieser Tage und sagt, ich wusste gar nicht, dass alles so in der Bibel drin steht, die Endzeit, was Gott so vorgesehen hat und Gott geplant hat. Du, da steht mehr drin, als du denkst. Die meisten lesen nur, der Herr ist mein Hirte und so weiter, und dann denken sie nur an, dass es jetzt gerade wohl geht. Nein, Gott will auch unsere Ewigkeit positiv einplanen. Und die Themen die letzte Zeit waren Europa, der Antichrist, Deutschland, Syrien und Gog und Magog und China. Das alles steht in der Bibel. Die ganzen Dinge, die kommen. Und dann die Endzeitversuchung habe ich gestern hier gehabt als Thema. Die Christen werden angegriffen und angegangen, wo auch immer, vor allem wahre Christen. Wenn du nichts tust und schläfst, passiert dir gar nichts. Aber wenn du die Nase hochhebst, den Kopf hochhebst und an die Erlösung glaubst und Jesus bekennst, dich taufen lässt oder für Kranke betest und was immer, da ist der Teufel los. Und das habe ich persönlich erlebt. Ich diene schon 50 Jahre dem Herrn Jesus und ich weiß, wie aktiv der arme Kerl ist. Verstehst du? Der denkt, er muss noch einen angehen, und wenn du etwas tust, greift er dich da an. Und deshalb faule Christen, lahme Christen, Christen, die sich einbunkern, zu Hause sich verstecken, bei denen passiert gar nichts. Und ich denke, das ist heute so langweilig. Ich bin auf den Golanhöhen gewesen mal, da steht ein UNO-Soldat, und dann komme ich zu dem, ein Österreicher war, das konnte noch Deutsch sprechen. Und dann sage ich, wie sieht's hier aus? Ach, sagt er, da ist kein Schuss gefallen. Ich stehe schon so viele Monate hier, da ist kein Schuss gefallen. Fahre ich nur ein paar hundert Meter weiter, da brennen Omnibus, da ist Aufstand, da ist was weiß ich, da ist die Hölle los. Weißt du, du stehst vielleicht so oft auf einem sicheren Posten, bist Beamter, bist Angestellter, hast dein Einkommen und so weiter, da passiert gar nichts. Aber du musst kämpfen um deine Existenz. Da ist der Teufel los. Da brennen Busse und Straßenschlachten. Also da mussten wir sogar warten, bis wir weiterfahren konnten, überhaupt weiterfahren konnten. So ist die Welt. Weißt du, viele merken das gar nicht. Und etwas, was ich hier die ganze Zeit, was Gott mir als Erkenntnis gegeben hat in den letzten Tagen, Wohlstand ist das Verderben der meisten Christen, nicht die Sünde. Die Sünde kannst du vergessen. Da sind wir schon drüber hinweg. Wir haben schon die Gnade Gottes erlebt und wir werden nicht sündigen. Denn der aus Gott geboren ist, der sündigt nicht. Aber der Wohlstand, Bequemlichkeit, weißt du, da sitzt vorm Fernsehen, dieses sprechende Bild habe ich die Tage auch gehabt, verstehst du, ist ganz modern, guck mal. Wo hat ein Mensch irgendwo früher in der Antike, in Babylon, in Ägypten, in Griechenland, in Rom sprechende Bilder gehabt? Wir sind die Generation, die das alles entwickelt und entdeckt haben, dass die Bilder anfangen zu reden, sich zu bewegen, 3D-Bilder sogar noch, dass plötzlich steht ein Mensch in deiner Mitte und es ist nur Luft und nicht einmal Gas. So, nur nebenbei sind aktuelle Themen, darüber habe ich gesprochen. Ich habe noch ein paar Gottesdienste vor mir. Was erwartet die Welt? Ich werde in den nächsten Tagen sprechen. Die Welt wird erschüttert werden, diese großen Endzeitstürme. Und dann, ich schließe mit dem großen, tollen Gedanken, Jesus ist Herr. Er hat alles unter Kontrolle. Er ist Herr. Und das ist auch in all meinen Predigten als roter Faden. Jesus ist Herr. Ich muss nicht verzweifeln, ich muss nicht verzagen, ich muss nicht mutlos werden, ich muss keine Angst haben. Der Herr ist mein Herr. Er behütet, er bewacht mich und entträgt mich. Heute ist mein Thema, Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Er hat uns noch nicht aufgegeben. Halleluja. Weißt du, ich habe gestern kurz nur reingeguckt in das Spiel, wo die Deutschen da gespielt haben. Verstehst du? Dachte, jetzt müssen wir nach Hause gehen, jetzt ist alles vorbei, jetzt ist alles zu Ende. Und dann in den letzten paar Sekunden fällt noch das Tor. Verstehst du? Das ist diese erlösende Botschaft. Und ich sage, Geschwister, und genau so geht es uns nicht nur den Deutschen, sondern der ganzen Welt. Wir denken, der Teufel hat gewonnen. Der Teufel triumphiert. Wir denken, der ist alles verloren. Wir müssen heimgehen. Und mit dem Tod ist alles zu Ende. Viele Menschen glauben, mit dem Tod ist zu Ende. Nein, da fängt es erst an, in der letzten Sekunde. Halleluja, preis dem Herrn. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Wenn wir ganz ehrlich sind, wenn ich so Deutschland anschaue, wenn ich viele Christen anschaue, viele Gemeinden anschaue, und ich bin in vielen Gemeinden in meinem Leben durchgekommen und bereist und gesehen und dort gepredigt und gedient. Und ich muss sagen, weißt du, in Deutschland haben die Christen abgenommen. In der westlichen Welt haben die Christen abgenommen. Denen geht's viel zu gut. dann nichts mehr zu essen hätten, wenn die Häuser abbrennen würden, dann würden sie wieder auf die Knien liegen und zum Herrn schreien. Das ist ein Fakt. Das ist die Tatsache. Weißt du, Zeit ist weltweit. Weißt, da sind die Leute nur mit sich selbst beschäftigt. America first. Überlegt, immer wenn Nationalismus herrschte und überall, wo Nationalismus herrscht, gibt es keine Erweckung. Im Dritten Reich herrschte Nationalismus, gab es keine Erweckung. Und überall, wo die Leute nur mit sich selbst beschäftigt sind, gibt es keine Erweckung, keine geistlichen Aufbrüche. Weißt du, sie beten aber, oh Gott, hilf mir und so weiter. Die wenigsten Menschen gehen in der westlichen Welt mehr zur Kirche, immer weniger. In der Bibel heißt es sogar, die Heiligen haben abgenommen. Und deshalb wundere dich nicht und ich wundere mich überhaupt nicht, dass gerade Leute aus den arabischen Ländern kommen, Moslems kommen und die beten. Wenn ich manchmal am Freitag an einer Moschee vorbeikomme, dann denke ich, Mensch, lauter Männer kommen aus der Kirche, die Moscheen sind voll. Die beten wenigstens noch. Die beten noch. Und deshalb schickt uns Gott noch Leute, die uns zeigen, du, man kann auch anders, man kann auch beten. Nicht nur, wenn es gut geht, dann vergisst man Gott. Die Gemeinden oder die Kirchen verweltlichen, weißt du, die haben die Welt lieb gewonnen, wieder dem, was in der Bibel, das ist der Abfall des Christentums. Und dann geht's, oder mir geht's manchmal so, ich bin ganz ehrlich, manchmal weine ich vor dem Herrn und sage, lieber Gott, guck mal, wir leben in Deutschland. Ein Bruder kam zu mir und hat mal vor Jahren gesagt, Bruder, man tut es, wenn du in Afrika wärst, dann hättest du eine volle Kirche. Dann würden die Leute gelaufen kommen, sogar zu Fuß. Aber hier im Westen, die sind überfüttert. Man hat Fernsehen, man hat Gottesdienste, man hat Internetgottesdienste, man hat alles Mögliche. Die sind überfüttert. Und dann geht es mir genauso wie dem armen Propheten Elia. Oh Gott, ich bin allein übrig geblieben. Ich habe euch diese Tage gesagt, ich komme mir manchmal so vor, ich bin der einzige Heilige, der noch auf dieser Welt rumläuft. Bis Gott mir gezeigt hat, nein, so wie beim Elia, ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben, die den Baal, und das war ein materialistischer Gott und Gottheit, also der Herr, und es war ein Fliegengott letztendlich. Aber die haben den Baal angebetet und ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht vor dem Baal gebeugt, nicht vor dem Materialismus kapituliert haben. Gott kennt die Menschen, die Aufrichtigen und die Ehrlichen. Und vielleicht kommst du dir auch so, oh Gott, meine Familie betet nicht mehr, meine Kinder beten nicht mehr, mein Partner, meine Geschwister beten kaum nicht, die singen nur noch und jodeln und machen das und jenes, verstehst du, aber wo sind die wahren Christen? Keiner lebt mehr. Unser Bruder hat vorhin gesagt, nur im Heiligen Land lebt man heilig. Verstehst du, nur im Heiligen Land, da sollte man heilig leben und nicht nur Jude sein und nicht nur Palästinenser sein oder sonst was. Dort sollte man heilig leben, im Heiligen Land. Und du bist hier auch auf dem heiligen Boden in der Gemeinde Jesu Christi. Aber kommst hier ganz, ganz so wie ein komischer Vogel, ein komischer Kauz vor. Ich bin der einzige Heilige noch übrig geblieben. Weißt du, aber Gott kennt die Herzen. Deshalb, ich bin ganz ehrlich, ich mache mir gar nichts vor. Er arbeitet an uns, er hat uns noch nicht aufgegeben. Gott liebt uns, jeden Einzelnen, jeder Einzelne ist wichtig und so weiter. Und uns soll es, und mir geht es nicht um Sachen, mir geht es nicht um ein Gebäude, mir geht es nicht um eine Kirche oder um einen Saal oder ein Missionswerk oder eine Arbeit. Weißt du, die Sachen interessieren mich wenig. Gott liebt die Menschen und es geht um die Menschen. Und eine Seele ist bei Gott mehr wert als alles Gold dieser Welt. Eine einzige Seele. Und jemand hat mir vor Jahren gesagt, Bruder Matthäus, wenn du nur eine Seele in den Himmel bringst, dann hast du die Welt gerettet. Eine einzige Seele. Verstehst? Denn eine Seele ist ganze Welt. Als Kain den Abel umgebracht hat, hat er die halbe Welt umgebracht und getötet. Denn es gab nur 2 Menschen damals um diese Zeit. So. Gott liebt die Menschen, ihm geht es nicht um Sachen, er rettet keine Kirchen, keinen Tempel, keine Synagoge, keine Moschee, er rettet keine Regierung. Weißt du, Christen beten, rette Deutschland, das geht nicht, das ist alles nur materialistisch, oder rette Amerika, oder rette Europa. Gott rettet Menschen in Europa, Menschen in Deutschland, oder wo auch immer. Rette unsere Regierung. Ja, Gott interessiert nicht sich an der Regierung, Gott interessiert sich an den Menschen in der Regierung, wo die sind. So, er rettet nur Menschen. Im Psalm 8, Vers 5, ich steige damit ein in der Bibel, da heißt es, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Du, und was ist das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Das Evangelium ist die größte Liebesgeschichte im Universum überhaupt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Denen, die an ihn glauben, sollen sie gerettet werden. Und Römer 5, Vers 8, da heißt es, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als wir noch Verlorene waren, als wir noch dem Wotan geopfert haben, verstehst du? Und als wir noch Heiden waren, er hat uns seinen Sohn gegeben. Wie soll er mit ihm uns nicht alles schenken? Gott hat die Menschheit noch nicht aufgegeben. Halleluja. Auch als sie gesündigt haben, Adam und Eva, als sie gegen Gott rebelliert haben, Gott hat die Menschheit nicht aufgegeben. Er hat gleich die Verheißung gegeben. Nach dem Sündenfall kam gleich die Verheißung. Und Eva, das darf ich dir nur eines sagen, Eva, du wirst der Schlange, dein Nachkommen wird der Schlange den Kopf zertreten und die Schlange wird ihm in die Fersen stecken. Aber er wird der Erlöser sein. Deshalb, ich halte mich nicht auf die ganzen äußeren Umstände. Die Welt ist verloren. Weißt du, die Polen haben ihre Nationalhymne. Das ist ganz toll, diese Nationalhymne, die gefällt mir. Noch ist Polen nicht verloren. Verstehst du, noch ist Polen nicht verloren. Das hat man dann auch, das ist ein Gedicht gewesen aus dem 17. Jahrhundert. Aber noch ist Polen nicht gegeben. Noch gibt Gott uns Raum zu Buße und Umkehr. Noch bricht Jesus Christus jeden Fluch, jede Sünde, jede Vermischung, was es Gott hilft und heiligt. Er ist uns gemacht zur Heiligung. Weißt du, du kannst dich heiligen, so viel du willst, da bist du nur scheinheilig. Dann hast du ein Papierstück, da steht es, Taufschein, Konfirmationsschein, Trauschein, Beerdigungsschein, da kriegst du wahrscheinlich lauter Scheine. Aber er ist uns gemacht zur Heiligung, zur Gerechtigkeit, zum Frieden, zum Gottes Wohlgefallen. Der Teufel hat abgewirtschaftet. Ich habe diese Tage auch die ganze Zeit, den ganzen Monat Juni immer wieder erklärt, der Teufel ist am Ende. Und das sehen wir. Und wer das nicht einsieht, der kapiert die Welt und das Leben nicht. Der Teufel ist am Ende. Ungerechtigkeit nimmt überhand, die Liebe erkaltet bei so vielen. Es sieht so aus, als wenn Gott die Welt abgewirtschaftet hätte. Und der Teufel die Welt abgewirtschaftet hätte und der liebe Gott die Welt aufgegeben hätte. Da klappt's nicht mehr, dort klappt's nicht mehr, da funktioniert es, da geht's daneben, verstehst du? Und die Christen, die sind so lau und so träge, die rennen alle dem Teufel nach. Und das, wenn du die Bibel richtig anschaust, nur dem Geld, dem Materialismus, Geld regiert die Welt. So, und was ist? Weil du mein Wort geliebt hast, mein Wort festgehalten hast. Deshalb werde ich auch dich bewahren vor der weltweiten Versuchung, die über die ganze Erde gehen wird. Und über die ganze Welt geht eine Versuchung. Diese Globalisierung, neue Weltordnung, das alles wird so, ja, es geschieht so still und schweigend, du merkst gar nicht. Die meisten Christen merken nicht, dass die Zeit weitergeht. Genauso wenig, wie du merkst, dass du älter wirst. Merkst du, dass du älter wirst? Ja, ich merke das. Weißt du, ich bin schon 70 oder bin schon über 70. Aber ich denke, ich bin so wie 50. Oder wie, manchmal fühle ich sogar wie 20-Jähriger. Verstehst du? Denke ich manchmal, es geht ein bisschen langsamer, aber man kann sich seine Kräfte einteilen. Aber wir merken das gar nicht, dass mit uns langsam ausgeht. Und so sieht auch die Welt aus. Die meisten Leute denken, der Antichrist kommt da mit einer feurigen Krone und was weiß ich, auf einem weißen Schimmel. Nein, der wird so klamm und heimlich einsteigen. Weißt du, der Teufel kommt immer mit guten Taten. Der Teufel kommt nie mit bösen Dingen. Die meisten Leute glauben, der Teufel hat Hörner und Pferdefuß. Nein, so ist der Teufel gar nicht. Er verstellt sich als Engel des Lichts, als Aufklärer, als Helfer, als Heiler, als Befreier, als Aufklärer. So. Und die Leute werden immer reicher. Die Reichen und die Armen werden immer ärmer. Wenn ich dran denke, eine Frau, die das ganze Leben 50 Jahre arbeitet, die kann am Schluss nicht mal ihre Urne bezahlen von dem Geld, was sie als Rente kriegt, mit den 48% von der Rente, was nachher hier bei uns übrig bleibt. Weißt du, das ist Katastrophe. 50 Jahre gearbeitet, 50 Jahre sich hingegeben, Ungerechtigkeit. Und die anderen, die fahren dicke Autos, erhöhen ihre Diäten. Und das machen sie laufend. So, er sieht so aus, als wenn Gott alles aufgegeben hätte, als der Teufel gewonnen hätte, als alles umsonst gewesen wäre. Und weißt, und das ist es, wir sehen immer, das ist alles umsonst. Umsonst missioniert, umsonst evangelisiert, umsonst investiert, umsonst, alles nur umsonst, alles nur für die Katz. Schau die Welt an. Aber die Bibel sagt, es ist nicht umsonst, wenn wir Gott dienen. Es ist nicht vergeblich. Und wir dienen Gott nicht umsonst. Und Gott hat uns nicht vergessen. Das lehrt uns die Bibel. Aber er sieht so aus. Der Mensch sieht immer, was vor Augen ist. Alle Tage, sagt der Herr, ich bin immer bei euch, egal. Auch am Sonntag und am Werktag und am Donnerstag. Wenn es donnert und kracht, der Herr ist bei uns. Von allen Seiten umgibt er mich, steht in meiner Bibel. Aber Herr, wo bist du? Wo bist du gewesen, als ich dich gebraucht habe? Da sehe ich nur meine Spur im Sand. Aber wo warst du? Und dann sagte, liebe Gott, ich habe dich getragen. Ich habe dich versorgt. Guck mal, ich war bei dir. Alle Tage ist der Herr bei uns. Er kennt uns mit Namen. Ich denke manchmal, was bin ich? Ich bin nur eine Nummer. Personennummer, verstehst du? Kriegst du fürs Finanzamt oder für deinen Führerschein oder für sonst noch was. Du bist nur eine Nummer. Aber bei Gott bist du keine Nummer. Du hast einen persönlichen Namen. Gott kennt dich sogar mit dem Spitznamen. Du bist der Freddy bei dem lieben Gott. Halleluja. Häschen oder Mäuschen. Alle Tage, bis ans Ende der Welt, dürfen wir mit Gott rechnen. Aber wo bist du? Wo bist du? Ja, sag zu deinem Nachbar, du Mäuschen oder Maus. Gott hat uns lieb. Und wir sollen uns einander auch lieb haben. Aber viele haben Angst. Da könnte was passieren. Der Herr ist alle Tage bei uns. Wir dürfen mit Gott rechnen. Seine Gegenwart ist da. Auch wenn ich gar nicht spüre, du bist da. Wir haben da in Psalm 73 da einen Sänger, einen Musiker, einen sentimentalen Menschen, der sagt, oh, wenn ich die Menschen anschaue, die Gottlosen anschaue, die Heiden anschaue, die nicht in die Kirche gehen, die nur, die sonntagmorgens im Bett bleiben und so weiter, die nichts für ihre Seele tun, wie geht's denen so gut? Die werden dicker und fetter und die werden reicher und die werden, was weiß ich, erfolgreicher. Und der ist verzweifelt, der gute Mann. Und dann ist noch eine Passage drin. Wenn das nicht drin wäre, können wir alles vergessen. Bis dass ich ging ins Heiligtum. Weißt du, wenn du dann in den Himmel ankommst, da wirst du merken, es war nicht umsonst. Es war nicht vergeblich. Gerate nicht in Panik. Auch wenn der Teufel noch so mächtig tobt. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Gib dich nicht auf. Gott rechnet immer mit Einzelnen. Und Gott arbeitet mit Einzelnen. Gott redet zu Einzelnen. Weißt du, der Einzelne ist Gott so wichtig. Das will ich hier betonen. Der einzelne Bürger. Auch wenn du ein Spießbürger bist. Und ich komme nachher auf die Problemkinder, Problemmenschen. Weißt du, du wolltest es ehrlich, du bemühst dich, du plagst dich und so weiter. Du liebst die Wahrheit. Gott kümmert sich um den Einzelnen. Um den Henoch. Der Henoch wandelte mit Gott, obwohl die ganze Gesellschaft nicht mit Gott lebte. Die haben mit Dämonen und Geistern verkehrt. Seine Generation vor der Sintflut. Und dann der Noah, seine Familie. Da gab es, man hat genau, Wissenschaftler haben berechnet, dass bis zu Noah etwa 150 Millionen Menschen auf dieser Erde gab. Verstehst? Und nur Noah wurde errettet. Oder Abraham. Oder ein Moses. Ein Findelkind, der gar nicht geboren werden sollte, der, mit dem macht Gott Geschichte. Dass dieser Moses die Weltgeschichte mehr beeinflusst hat, wie all die Griechen zusammen. Josua und Kaleb, die Gott vertrauten, Einzelne hat Gott immer benutzt. Und deshalb verliere nicht den Mut, wenn du in deiner Sippe, in deiner Familie ganz allein bist, der Jesus nachfolgt. Oh Herr, guck mal, ich missioniere, ich bete für meine Familie und ringe für meine Kinder und keiner will mitgehen. Ach, hör doch auf, das ist noch für Opas und Omas was. Denk nur an die Ruth, die Mutter, Großmutter von David und von Jesus auch, eine Moabiterin, eine Heidin. Dein Gott, Naomi, soll mein Gott sein und dein Volk soll mein Volk sein. Sie hat sich entschieden. Und was ist aus dieser Ruth geworden? Ich denke nur an David. Auch die wollten mit ihm gar nichts zu tun haben. Gott liebt die Einzelnen und Gott macht mit Einzelnen Geschichte und schreibt Geschichte. Hört mir gut zu, einzelne Menschen. Ach, das achte Kind und der Fernen liefen. Mit dem wollen wir nichts. Weißt du, als die Salbung zum König kam, als der Samuel kam, da ruft der Isai seine ganze Familie zusammen, alle sieben Kinder. Und da ist keiner von diesen sieben. Ja, hast du wirklich keinen Sohn mehr? Isai, dann bin ich falsch gegangen hier oder falsch mich führen gelassen. Ja, doch, der kleine Junge, der David draußen auf der Weide, den habe ich noch. Und als der kam, sagte der Heilige Geist, das ist er. Und Gott hat mit David Geschichte gemacht. Und der David war kein Engelchen. Manche Leute denken, das war ein Heiliger. Nein, das war ein Lump. War Ehebrecher. War ein Ganove. Und Casanove. Verstehst du, das war er. Und was hat Gott aus ihm gemacht? Um Davids Willen. Die ganze Sippe gerettet. Manchmal rettet Gott nur einen einzigen Menschen in deiner Familie und dann dadurch, damit deine Familie gerettet wird. Und du sollst deine Familie rausreißen und für deine Familie die Tür zum Himmel sein. Oder einen Paulus, Saulus damals. Was der Herr Jesus stellt sich dem Saulus in den Weg. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Gerade solche einzelne, solche, ja, extreme Menschen, und in der Endzeit werden extreme Menschen geben. Und wir werden die Bekehrung Israels erleben auf der gleichen Art und Weise, wie die Bekehrung von Saul von Tarsus war. Dass plötzlich vom Himmel die Stimme erscheint, warum verfolgst du mich? Meine Bibel sagt, dem Aufrichtigen lässt Gott gelingen. Gott kennt dein Herz. Gott kennt mein Herz. Gott weiß, wie du empfindest. Dass du traurig bist über die Zustände in dieser Welt. Dass du traurig bist über was deine Familie treibt, dass du so traurig bist und schockiert bist und niedergeschlagen bist und sagst, oh Gott, wie lange noch? Es sind Einzelne, die das Ziel erreichen, nicht die Massen. Es sind Einzelne, die Sieger sind und als Sieger in die Paläste Gottes einziehen werden eines Tages. Als Sieger, als Überwinder. Es sind Einzelne, die Gott benutzt und Gott gebraucht. Es sind Einzelne, es sind nie die Massen. Bitte wach auf. Und träum nicht, die Massen. Nein, Gott interessiert sich nicht für die Massen. Das Volk ist dahin gegeben. Gott wollte einen Abraham, einen Moses, einen Isaak, diese ganzen Patriarchen. Ich bekam, gerade als ich so über diese Geschichte hier nachgedacht habe und meditiert habe, hat Gott mir etwas gezeigt. Du kannst denken, was du willst von mir. Einzelne kommen als Flüchtlinge in das Reich Gottes. So wie jetzt auch Einzelne aus Syrien kommen, aus Irak kommen, aus Afghanistan kommen. Einzelne, da sind Kinder, da sind vielleicht der Sohn, die Tochter. Einzelne kommen als Flüchtlinge nach Deutschland. Lass mal dieses Bild, ich nehme dieses Bild und gebrauche das als Illustration. Das habe ich beim Beten bekommen. Und habe gleich vermarktet und verarbeitet für mich. Wir kommen als Flüchtlinge ins Reich Gottes, damit wir Familienzusammenführung erleben. Hör mir gut zu, Familienzusammenführung erleben. Gott will, dass du hier bist, im Reich Gottes bist und deine Familie nachholst, deine Kinder, deine Oma, dein Opa, alle, wo krank sind und kaputt sind, dass du sie nachholst. Um Davids Willen, heißt es in der Bibel, darfst du deine Familie nachholen. Und David hat die Familie rausgerissen. Du in der Familie Davids waren schlimme Könige, furchtbar schlechte Könige. Denk nur an Ahab, denk auch Salomo, dieser Weiberheld. Verstehst du? All das waren nicht die Perfektesten, aber Gott sagt, um Davids Willen, Salomo, werde ich Salomo als König erhalten, auch nur wenn es über zwei Königreiche, über zwei Stämme. Oder ich werde den König Ahab um Davids Willen erhalten, den Hiskia werde ich schützen und retten, um Davids Willen. Ein Lamm für die ganze Familie hat es damals in Israel gereicht, um den würdigen Engel vorbeizujagen. Ein Lamm in der Familie. Gott hat uns noch nicht aufgegeben. Ein Gläubiger in einem Haus reicht aus, um das ganze Haus zu retten, wenn er richtig steht und richtig wandelt. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus. Weißt du, was dein ganzes Haus ist? Zu einer alten römischen Familie haben mindestens 120 Personen dazu gehört. Da war die Familie, Mann, Frau, Kinder, aber auch die Knechte, die zum Haus und Sklaven, und auch die Sklaven, die gehörten zu einem römischen Haus. Um Davids Willen. Und der Teufel sagt, ja guck mal, das ist alles verloren, die kommen sowieso nicht. Die haben kein Interesse. Aber ich sag dir, sie werden sich in letzter Minute sich irgendwo erinnern, du, da war jemand. Da war in unserer Familie und um deines Namens willen, um Jesu Namens willen, werden wir gerettet. Achte nicht auf die Wirkungen Satans. Halte dich nicht an seine Lügen. Mach weiter, bete weiter, glaube weiter, diene weiter, liebe weiter, sei tapfer weiter. Das Leben ist kurz. Es geht um alles. Wer zieht als Sieger durchs Perlentor? Wirst du es sein, werde ich es sein? Wenn du reinziehst und dann sagst du, lieber Gott, da draußen ist noch meine Familie, die muss auch rein. So wie Jesus vorausgegangen ist, so gehst du deinen Lieben voraus. Halleluja. Du glaubst es gar nicht, du willst es gar nicht wahrhaben. Aber das ist die biblische Geschichte, die Lehre der Bibel. Ich weiß, wo du wohnst, heißt es in der Bibel einmal, aber du hast eine kleine Kraft, hast meinen Namen nicht verleugnet. Es geht um Jesus. Du bist treu gewesen, treu geblieben. Denk an diese drei Jünglinge, die waren treu, die sind nicht vor diesem Götzen niedergefallen. Sie haben diesen Götzen nicht angebetet. In der Endzeit werden schwere Tage sein. Weißt du, und dann musst du gucken, dass du überlebst. Und zwar nicht nur wegen dir, sondern wegen deiner Familie. In aller Liebe. Du und dein ganzes Haus. Wegen deiner Familie. Es werden gräuliche, schwierige Zeiten kommen. Halte aus. Sei voll Heiligen Geistes. Voll Glaubens. Wenn du aufgibst, geht deine Familie verloren. Du bist wegen deiner Familie im Hause Gottes. Hier in der Gemeinde oder wo auch immer, wo du bist. Weißt du, um deiner Familie willen. Also nicht nur, denk nicht nur an dich, sondern denk an deine Familie. Was es auch immer heißt. Sei voll des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist möge dir helfen und wir werden selig und errettet. Nicht, weil wir so perfekt sind und so wunderbar und so, ja, so fromm sind. Nein, um Jesu willen. Wir werden um Jesu willen gerettet. Und Jesus ist uns vorausgegangen. Er war tapfer bis zum Schluss. Bis am Kreuz. Und er hat seinen Geist uns gegeben. Und der Heilige Geist bewahrt uns vor Fehlschlägen, vor Rückschlägen. Der Heilige Geist hilft uns in unserer Schwachheit. Da, wo du kapitulieren möchtest. Oder ganz nah zu der, bei der Kapitulation bist, dann sagst du, jetzt unterschreibe ich, ich kapituliere. Aber dann sagst du, um Jesu willen, Herr, hilf mir. Ich will nicht kapitulieren. Wir sind nicht von denen, die da weichen. Wir leben und wir gehen geradeaus unseren Weg. Du fragst, wie geht's weiter? Ich darf dir noch ein paar Wahrheiten weitergeben, die mir groß geworden sind. Wo Jesus ist, bist du in Sicherheit, in der absoluten Sicherheit. Deshalb suche nicht Liebe, suche nicht Glauben, suche nicht dies und jenes. Das ist alles Käse. Entschuldigung. Wenn du Jesus hast, hast du Liebe. Wenn du Jesus hast, hast du all die Dinge. Geduld, Glauben. Weißt du, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist es. Such nicht diese Attribute, die Eigenschaften, moralischen Eigenschaften des christlichen Lebens. Suche Jesus. Und wenn Jesus in deinem Leben ist, du wirst in Stürme hineinkommen. Unwillkürlich, unweigerlich. Als die Jünger über den See Genezareth rüberfahren sollten, weißt du, die sind beim besten Wetter. Der Himmel war blau, die Sonne schien und alle waren glücklich. Und dann sind sie losgefahren und mittendrin im See, als sie ruderten, plötzlich kam ein Orkan, das seinesgleichen suchte. Sowas gab es noch nie, wahrscheinlich im See Genezareth, haben die Menschen noch nie erlebt, Petrus zumindest nicht. Denn selbst der Petrus verzagte, wir verzagten am Leben bei der Überfahrt in Gardera. Weißt du, aber Jesus war im Boot und in letzter Minute riefen die Jünger, Meister, siehst du nicht, wir verderben. Und was passiert? Steht der Meister auf und sagt, Wind, sei still, halt's Maul. Sei still. Weißt du, wir sind in der Endzeit. Und lasst nicht vom Satan bluffen, verwirren und verunsichern. Satan hasst Menschen, die Jesus haben, die an Jesus glauben, die Jesus lieben, die Jesus dienen, denen Jesus wichtig ist. Er ist besiegt. Und deshalb, er kann die Wahrheit nicht ertragen. Jesus ist Sieger. Jesus ist Herr. Und das ist die Tatsache. Jesus hat den Teufel besiegt. Und wenn der in deinem Boot ist, in deinem Leben ist, weißt du, dann bist du in Sicherheit. Der Herr steht auf in letzter Minute. So wie jetzt die Deutschen in letzter Sekunde schießen sie ein Tor. Und sie sind alle gerettet. Du musst vorstellen, da fahren sie einander um den Hals und küssen sich und springen gleich in der Luft. In der letzten Sekunde. Und so wird es auch uns gehen. Wir werden in der letzten Sekunde, wir werden schaffen mit Gott. Glaub an den Sieg Jesu Christi in deinem Leben, nicht an irgendeinen Trainer. An Jesus. Wie heißt es in 1. Johannes 3, Vers 8? Wisse, dazu ist der Sohn Gottes gekommen oder erschienen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Der Herr Jesus will die Werke des Teufels zerstören. Und überall, wo Jesus hingeht, wo er immer erscheint, da kommt Jesus morgens in alle Herrgottsfrühe vom Berg runter, da schreien schon die Dämonen, Jesus, du Sohn Davids, warum bist du gekommen, uns vor der Zeit zu quälen? Jesus hat jemand Gutes getan, da schreien die Dämonen auch schon. Weißt du, und du musst nur den Namen Jesus erwähnen, und ich sage es dir, ob du es glaubst oder nicht, ist der Teufel bei dir los. Ja, der weiß, der kann das nicht, diese Wahrheit nicht verkraften, aber Gott gibt dich nicht auf. Dort, wo der Herr Jesus auftritt, können die Werke des Teufels nicht bestehen. Ich bin dieser Tage Mohammedaner geworden. Erschreck nicht, was ich dir sage. Weißt du, die Moslems beten fünfmal am Tag, großes Allah, großes Allah. Und während ich hier so predige, plötzlich sagt der Herr, wir sollen genauso wie die Moslems machen. Groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr, groß ist der Herr. Was glaubst du, wie der Teufel abhaut? Wenn du Jesus preist, wenn du Jesus proklamierst, Jesus ist groß, Jesus ist groß, Jesus ist groß. Nicht Allah und nicht Zebaoth und was Jehova oder sonst was, Jesus ist groß. Die Zeit der Siege Satans sind vorbei. Er ist entwaffnet, er ist besiegter Feind, ein Geschlagener. Auch wenn dir so Gegenwind ins Gesicht bläst und sagst, ich halte es nicht mehr aus, ich halte nicht mehr aus. Du haltst die Schmerzen nicht aus, du haltst die Versuchung nicht mehr aus, du haltst überhaupt nichts aus. Du musst nur genau das machen, was Gott mir hier in diesen Tagen gezeigt hat. Und ich mache das. Und nicht nur hier, sondern ich mache schon lange diese Stoßgebete. Ich könnte es hier im Internet nachgucken. Diese Stoßgebete, die sind mir so wichtig. Weißt du, du musst keine langen Gebete sprechen. Herr, hilf! Herr, hilf! Und schon ist die Hand des Herrn da und zieh dich aus der Patsche raus. So. Egoismus ist überall weit verbreitet. Jeder denkt nur an sich und Ellenbogen des Gesetzes, Dschungels, das wird alles verwirklicht. Und der Teufel hat die Menschen gelehrt und getrieben, einander zu hassen, einander zu beneiden, aufeinander eifersüchtig zu sein. Aber der Heilige Geist sagt, verzweifle nicht, mein Kind. Verzweifle nicht. Gib dich nicht auf. Wenn du dich aufgibst, bist du verloren. Gib dich nicht auf. Schwimm gegen den Strom, schwimm gegen den Zeitgeist. Höre die Stimme des guten Hirtens. Ich kenne dich. Ich weiß, wo du bist. Und ich leite dich mit meinen Augen. Für uns arbeitet Gott, trotz den großen Widerständen. Für uns arbeitet Gott, auch wenn es nichts mehr läuft. Auch wenn der Teufel sagt, weißt du, es geht nicht mehr. Da kommt der Herr Jesus und ich bin so dankbar. Weißt du, Gott gibt uns nicht ab. In der letzten Minute sagt der Herr, stopp! Was heißt das? Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde kein Mensch selig werden. Plötzlich stoppt der Herr die ganzen Uhren, plötzlich gehen die Uhren rückwärts, wie beim Hiskia. Halben Tag zurück. Verstehst du? Plötzlich ist alles ganz anders. Gott stoppt die Zeit. Deine Zeit. Und weißt du, Gott macht einen ganz kurzen Prozess. Wenn die Zeit nicht verkürzt würde, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es so, ich denke, die Erde dreht sich viel zu schnell. Und die Erde kreist viel zu schnell um die Sonne. Verstehst du, die Jahre vergehen wie im Flug. Wie lange ist es her, dass wir Silvester gefeiert haben? Wie lange ist es her, dass wir Weihnachten gefeiert haben? Wie lange ist es her, dass du deinen Geburtstag gehabt hast? Verstehst du, plötzlich ist es wieder ein Jahr rum. Merkst du, dass was passiert? Für uns ist die Zeit verkürzt, die Uhr vorgedreht und beschleunigt worden. Oder was auch immer. Zeit umgestellt. Auch wenn wir als Christen von allen Seiten angefeindet und angegriffen werden. Gott ist für uns. Wie steht es in Römer 8? Ist Gott für uns? Wer und was kann gegen uns sein? Krankheit? Tod? Armut? Katastrophen? Weißt du, Leute sagen ja, wir gehen schwierigen Zeiten entgegen. Der Antichrist kommt. Ich bin noch in der Sowjetunion groß geworden und unter Stalin. Verstehst du? Und wir sind nicht umgekommen, auch wenn ein Teil meiner Familie nach Sibirien verfrachtet worden ist von Stalin. Wir haben Böses erlebt, aber ich weiß, Gott hat uns durchgetragen. Und dann kommen wir nach Deutschland. Und dann suchen wir unsere Lieben, die in Sibirien sind, über das Rote Kreuz. Und dann erfahren wir, kriegen die wieder Adresse und dann schreiben wir denen hin. Und dass wir hier in Deutschland Christen geworden sind, an Jesus gläubig geworden sind, schreiben wir denen hin. Dann sagte, und wir auch, wir sind jetzt in der Baptistengemeinde, wir sind getauft und wir folgen Jesus nach. Weißt du, die Familie ist auseinandergerissen worden. Aber die Familie wurde errettet. Und hat, meine Oma hat mir erzählt, ihr Vater, nicht ihr Mann, sondern ihr Vater, mein Großopa, das war so Wanderprediger, so Stundist, die von in der Winterszeit, so wie die Mennoniten früher, sowas ähnliches, also diese Stundisten, da im Winter haben sie immer Gottesdienste gehabt, und seine ganze Familie, seine 8 Kinder, ist keiner gläubig geworden. Keiner. Aber da kam immer rein, und das hat mir die Oma erzählt, dann kam immer rein, Mutti, du und dein ganzes Haus. Du und dein ganzes Haus. Und als sie starben, da war keiner gläubig. Bis sie nach Sibirien kamen, bis der Stalin kam, bis es alles passiert, bis Not kam. Da sind sie alle gläubig. In meiner Verwandtschaft muss ich fragen, wer ist noch nicht gläubig? Alle. Und zwar durch Nöte. Die sind nicht alle in der Pfingstgemeinde. Spielt auch gar keine Rolle. Wichtig, die sind bei Jesus. Verstehst du? Die sind bei Jesus. Und die sind gläubig. Die in Sibirien und wir hier in Westeuropa. Das ist, Mutti, halt dich fest. Papa, halt dich fest. Du und dein ganzes Haus. Tochter, halt dich fest. Sohn, halt dich fest an das Wort Gottes. Hier steht's geschrieben, du und dein ganzes Haus. Und das Schlimmste dabei ist, ich sage das Schlimmste, viele in seiner Sippe sind Pastoren und Prediger und predigen das Evangelium, manchmal so im Hauskreis oder wo auch immer. Es ist nicht vergeblich, an Gott zu glauben, was wir auch immer denken und fühlen. Du erlebst es nicht und du musst es auch gar nicht zu deinen Lebzeiten alles erleben. Bete weiter, mach weiter. Weißt du, Gott ist mit uns und Gott rettet ein Haus und dann erlebst du deinen Sohn, deine Tochter, deine Familie, die kommen zum Herrn. Mit Gott bist du immer überlegen. Bist du eine Nasenweite weiter. Sitz am längeren Hebel, wenn du an Gott glaubst und Gott vertraust. Weißt du, die Reformatoren, auch da, 15. 16. Jahrhundert, sie haben so viel Hass von der katholischen Kirche erlebt, in aller Liebe. Weißt du, wie Christen sich manchmal hassen. Verstehst du, wenn jemand an die Bibel glaubt, die Bibel liest, die Bibel liebt, die Bibel verbreitet, dann wirst du gehasst. Aber was haben sie gesungen? Eine feste Burg ist unser Gott. Eine starke Wehr. Schau nicht auf deine Widerstände, auf die Stürme und Schwierigkeiten. Höre nicht auf das Gequatsche der Leute, was die da erzählen. Ach, weißt du, war bei uns auch schon so. Verstehst du? Und lass dich nicht diskriminieren. Viele werden nicht verstanden und verstehen auch oft nicht die Welt. Die sagen, warum das alles? Ich bete, ich singe, ich glaube, ich spende, ich unterstütze das Werk des Herrn. Und was passiert? Du brauchst jetzt keinen Segen, dir geht's gut. Aber deine Kinder, Enkelkinder, Urenkel, Abraham hat Gott ein Opfer gebracht. Weißt, und immer wieder, wenn man Gott ein Opfer bringt, erwartet man normalerweise von der Gottheit, dass die Gottheit einen segnet. Aber die Engel gehen weiter, die sagen nicht mal richtig auf Wiedersehen. Sie gehen nach Sodom, und um Sodom zu verderben. Und Abraham hat Mehl gegeben, hat Wasser gegeben, hat Fleisch gegeben, hat Opfer gebracht. Die sind 3 Männer, die bei ihm so zufällig vorbeigekommen sind. Es gibt keine Zufälle, glaub mir das. Aber die sind vorbeigegangen, diese Zufälle. Und die sind weitergezogen. Und hat keinen Segen bekommen. Das ärgert mich manchmal. Weißt du, du dienst Gott und kriegst keinen Segen. Du brauchst jetzt 1 Million. Oder wenigstens 100.000. Oder wenigstens 1.000er. Verstehst du? Verstehst du? Wenigstens das. Im Gegenteil, das wird dir noch alles gekürzt. Ich habe diese Tage von Finanzamt ein Mahnschreiben gekriegt. Ich sollte von 2016, 2017 und so weiter nachzahlen 35 D-Mark. Weißt du, die haben mal einen Brief geschrieben oder ich habe zu wenig gezahlt, 6 Euro, verstehst du, und alles zusammen 35 Euro, eine Mahnung. Und wenn ich das nicht sofort innerhalb von so vielen Tagen zahle, kriege ich Gerichtsvollzieher oder werde gepfändet. Du siehst, da kommen sie. Da denkst du, tust Gott, du gibst Gott den Zehnten, du gibst Gott alles, und da kommt der Gerichtsvollzieher bei dir vorbei. Schon alles erlebt. Verstehst du? Lass dich nicht entmutigen, mach weiter. Wahre Christen preisen Gott, beten weiter, glauben weiter, predigen weiter, dienen Gott weiter. Denen ist alles wurscht, was um sie herum passiert. Wahre Christen wissen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Man muss etwas für Gott tun, dann tut Gott was für einen. Das ist ein Geheimnis, was ich entdeckt habe für mein persönliches Leben. Tue Gutes. Lass dein Brot übers Wasser fahren. Gott wird was für dich tun. Die Apostel haben auch ihr Bestes gegeben und die haben Gott angebetet und Gott die Ehre gegeben und Gott hat sie gesegnet. Das römische Imperium ist untergegangen, das so mächtig thronte. Der Kaiser ist Gott. Hier im Pergamonmuseum, da kannst du noch eine Hadrian-Statue angucken, sein See ist schon so gelb, fast verschimmelt. Weißt du, die Leute mussten noch kommen und küssen diesen See und dann waren sie frei. Weißt du, Kaiseranbetung. Aber die Christen haben gesagt, nee, wir werden keine Rose hinlegen und kein Parfüm verstreuen und wir werden dem Kaiser die Füße nicht küssen. Das sind Christen. Und die Apostel sind lieber Märtyrer geworden. Und der Heilige Geist gab ihnen Kraft, gegen den Zeitgeist zu schwimmen. Und weißt du, was der Kaiser wollte? Er ist Herr. Sie sollen ihn anbeten und nicht irgendeinen anderen Herrn. Aber die Christen haben gesagt, unser Jesus ist der Herr. Oh, unser Jesus ist der Herr. Ihm ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Er ist allmächtig. Großes Jesus, Halleluja. Und dann schießt du los. Und der Kaiser war ihnen wurscht. Die Verbote des Kaisers waren ihnen wurscht. Und ich sag dir, auch wie man in der Endzeit lebt, vor 20 Jahren hätte ich anders gepredigt, oder 30 Jahren. Aber heute predige ich total anders. Ich sag auch warum. Die Zeiten haben sich geändert. Weißt du, du musst nicht mehr dem Kaiser die Füße küssen, der Kanzlerin, den Präsidenten oder was weiß ich wem, welchen anderen Herrschaften und Herren. Jesus ist Herr. Wir dienen Jesus. Ich halte hier politisch prophetische Predigten. Weißt du, das ist vielleicht jetzt, was du hörst, vieles dir noch nicht politisch korrekt. Und ich predige Dinge, die gar nicht politisch korrekt sind. Wir müssen Gott mehr gehorchen als der Obrigkeit. Auch wenn es in Römer 13 steht, bete für die Obrigkeit. Die meisten wissen gar nicht, was die Obrigkeit ist überhaupt. Sich noch nie Gedanken darüber gemacht. Aber ich predige nicht darüber. Das ist jetzt nicht mein Thema. Weißt du, auch wir müssen vieles tun, was gar nicht korrekt ist. Du kannst nicht alles gutheißen. Jeden Dreck, jeden Schmutz, jeden Schwindel. Du musst dich gegen den Strom erheben und sagen, nee, Wind, sei still, halt Maul. Wir müssen wieder unser Licht leuchten lassen. Unser Salz darf nicht dumm werden. Gott gibt uns nicht auf, wenn wir uns selbst nicht aufgeben. Korrekt. Wir müssen das tun, was sie uns vorschreiben. Daniel in der Bibel hat sich nicht an die Politik gehalten. Da gab es ein Gebot des Königs. Keiner darf 30 Tage beten zu irgendeinem Gott. Nur zum Kaiser oder König. Und was macht unser Daniel? Tür mach das Fenster auf. Halleluja! Groß ist der Herr Zebaoth. Und die Lande sind voll seiner Ehre. Zu mittags. Groß ist der Herr. Nachmittags, abends, bei seinem Abendgebet. Groß ist der Herr, macht wieder Fenster. Und die ganzen Spitzel sind da unten, die hören alles ab, schreiben fleißig auf, da dreimal am Tag gebetet. Und gleich verpetzen sie dann beim König. Und da kommt er dafür in die Löwengrube. Weißt du, uns wird nichts erspart, uns werden Schwierigkeiten nicht erspart in der Endzeit. Brüder und Schwestern, ich möchte die Wahrheit sagen, auch als Kind Gottes, auch wenn du erfüllt bist vom Heiligen Geist und überläufst von der Herrlichkeit Gottes, dir werden Schwierigkeiten nicht erspart. Den drei Jünglingen ist der Feuerofen nicht erspart geblieben. Aber im Feuerofen haben sie die Kraft Gottes erlebt. Denn Daniel ist die Löwengrube nicht erspart geblieben. Der musste in der Löwengrube runtergehen. Und da kommen sie. Verstehst du? Dieses Gebrüll. Sich das alles anhören. Aber in der Löwengrube hat er die Herrlichkeit Gottes erlebt. Und ich sage dir eines, dir wird vieles nichts erspart. Nichts, absolut nichts. Aber in der Löwengrube, im Feuerofen, auf dem Krankenbett, erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Daniel, konnte der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, dich bewahren? Oh, gesegnet sei der König, ich lebe. Du siehst, diene Gott ohne Unterlass. Lass dich nicht abbringen durch irgendwelche Windchen, durch irgendwelche Winke oder was auch immer ist. Mach weiter. Weißt du, ich bin sehr viel in den Osten gereist und ich habe von den Untergrundchristen unheimlich viel gelernt. die Untergrundchristen in der, und im Ostblock und so weiter, die haben sich nichts geschert um die Politik, was in Moskau und sonst wo passiert. Moskau ist weit weg. Sie haben sich nicht geschert. Weißt du, in der Sowjetunion und auch in kommunistischen Ländern woanders war verboten, Jugendliche zu taufen. Was haben sie gemacht? Die haben die Jugendlichen getauft, so schnell wie möglich. Und da ist so viel verboten. Ihr dürft euch nicht versammeln, müsst euch registrieren lassen. Weil die Christen haben im Ostblock sich nicht registriert. Sie haben heimlich sich versammelt, sind natürlich nach Gulag gegangen oder sonst noch wo. Aber sie haben sich nicht gestört um die Regierung. Sie haben das getan, was nötig war. Jugendliche zu taufen, für Kranke zu beten, Bibel zu lesen, zu missionieren. Das haben sie getan. Den Nachbarn erzählt. Jesus ist groß. Weißt du, wir müssen wieder lernen, die Gebote der Obrigkeit, die nicht von Gott sind, ignorieren, in Altpapier schmeißen, einen Container wegwerfen und sagen, interessiert mich nicht, ich bete zu Gott nach wie vor weiter, ich gehe in meine Versammlung und dann kaufst du noch eine ganz große Bibel, dass jeder sieht, dass du in die Versammlung wirklich gehst. Ja, und natürlich, es gibt so viele Christen, die sind so heimliche, Gott segne auch die heimlichen Nachfolger Jesu Christi, die sind auch nötig. Die braucht man auch im Reich Gottes. Stell dir vor, Jesus wäre nie vom Kreuz runtergekommen, wenn es nicht Nikodemus und Josef von Arimathäa gegeben hätte. Die Stillen, die so nachts zu Jesus kommen. Verstehst du? Gott braucht auch die, Gott braucht jeden. Ich habe noch 7000, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor diesem Baal. Lass dir deinen Glauben nicht nehmen. Wahre Gläubige sind echte Revoluzer, Meuterer und Putschisten. Halleluja. Das ist komisch, was ich sage, aber ich muss es sagen, die schwimmen gegen den Strom. Und heute wäre die Sowjetunion, nie abgedankt, die hätte noch weitergemacht, noch mal 70 Jahre, wenn nicht die Babuschkas dort wären. Die Babuschkas haben erzählt, ganz besonders beim Gorbatschow, weißt du, erzählt, Junge, es gibt einen Gott, auch wenn deine Partei das nicht glaubt. Gorbatschow, seine Oma war eine Baptistin. Der hat ihm erzählt vom Heiland und deshalb hat er diese Glasnost und Perestroika und all diese Dinge so eingeleitet und durchgezogen. Er wusste, es gibt noch was anderes, auch wenn er es vielleicht heute bereut, dass er das alles gemacht hat. Ja, aber die Babuschkas, Gott benutzt die Babuschkas, verstehst du? Der Staat lässt sie in Ruhe und die Babuschkas erzählt und erzählt diese biblischen Geschichten, nicht nur die frommen Märchen. Die biblischen Geschichten vom Heiland. Gott hat noch Menschen wie Daniel, wie die Aposteln, wie die drei Männer und so weiter. Wir denken oft, oh, da geht alles den Bach runter. Nein, Gott steht zu den Mutigen, zu den Tapferen, zu den, die kühn sind. Deshalb, ich ermutige dich. Vielleicht geht's dir dreckig. Wirklich dreckig. Entschuldigung. Weißt du sagst, ich kann nicht mehr. Und plärrst. 1. Samuel 30, Vers 6. David war in großer Bedrängnis. Das ist, der Zikler ist überfallen worden. War in großer Bedrängnis, denn das Volk wollte ihn steinigen. War in großer Bedrängnis. Und die ganze Seele des Volkes war erbittert. Alle sagten, David, du taugst nicht als Führer. Du funktionierst nicht richtig. Du hörst nicht auf Gott und so weiter. David war, ja, frustriert. Und das Volk hasste ihn. Wollte ihn steinigen, aber da lese ich hier weiter. Aber David stärkte sich in dem Herrn. Bruder, Schwester, stärk dich in dem Herrn, was auch immer ist. So, Halleluja. Halleluja. Und dann zieh dich hoch. Weißt du, beachte das. Und David war in großer Bedrängnis und dann das Ergebnis ist, und er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Nicht in der Religion oder sonst was. In Gott, er rief den Herrn an, rufe den Namen des Herrn an und du wirst gerettet, egal wo. Ich habe mal eine Predigt gehalten, die Leute waren entsetzt zuerst einmal. Predige auch ab und zu mal, dass die Leute entsetzt werden. Verstehst du, die waren schockiert. Jemand sagt, das kann es nicht möglich sein, das gibt's nicht. Ja, ich habe es in meiner Bibel gelesen, rufe den Namen des Herrn an, so wirst du gerettet. Und während ich so predige, zeigt mir der liebe Gott eine Vision oder eine Inspiration, gibt er mir, selbst wenn du in der Hölle wärst, in der Untersten Verlies, wenn du den Namen des Herrn buchstabieren kannst, J-E-S-U-S, wenn du Jesus buchstabieren kannst, du wirst sogar in der untersten Hölle errettet werden. Und er sagte, nein, das glaube ich nicht. Wenn ich in der Hölle bin, bin ich in der Hölle. Nein. Wenn du den Namen des Herrn anrufst, egal wo, wirst gerettet werden. Im 18. Jahrhundert, da ist ein Junge zur See gegangen. Weißt du, er wollte weg von zu Hause, weg von dem frommen Zeug da, von der Mutter, die so betet und Bibel liest, geht in der Fremde. Dann hat die Mutter ihm ein neues Testament gegeben, das hat er irgendwo verschlammt, hat es gar nicht mitgegeben. Er sagt, Junge, wenn du in Not bist, lies das Wort Gottes. Und selbst wenn du das nicht liest, rufe den Namen des Herrn an. Und da ist er oben auf dem Masten und er schaukelt es und da war, das Meer war nicht so ruhig, schaukelt es und dann hält er sich nicht fest und rutscht runter und dann schreit er nur, Herr! Und plötzlich kann er sich an ein Seil festhalten, wird sein Leben gerettet. Und da hat er entdeckt, wie wichtig es ist, wenn du den Namen des Herrn anrufst, da wirst du gerettet werden. Selbst im größten Sturm, in der größten Not, David stärkte sich im Herrn. Es ist erlaubt zu weinen, zu stöhnen und zu seufzen. Es ist erlaubt, durchs dunkle Tal zu gehen. Weißt du, es ist in Ordnung, seinen Gefühlen auch mal Raum geben und weinen und trauern und ja, alles zum Ausdruck bringen. Aber dann, wenn du damit fertig bist, wenn du das Tal durchschritten hast, dann erhebe den Namen des Herrn und sag, Herr, Herr Jesus. Und du wirst merken, plötzlich hast du wieder Empfang, auch wenn du im Funkloch bist. Weißt du, manchmal, wenn ich so durch die Stadt fahre, ist Funkloch. Da hast du keinen Empfang. So bei den Handys und Smartphones und so, das ist kein Empfang. Da sind die Häuser viel zu groß und da sind Berge womöglich in der Nähe. Ein Funkloch. Aber weißt du, du kommst durch das Funkloch mal durch und dann, wenn du draußen bist, hast du wieder Empfang. Oh, das tut dann deiner Seele so gut, du weißt, ich bin nicht abgeschrieben. Ich habe wieder Verbindung zur Außenwelt. Ja. Du sollst wieder Gott sehen und nicht nur deine Probleme. Und wieder Licht haben durch die Wolken. Es klingt vielleicht verrückt, doch sag mir schon, was ist schon intelligent und klug? Weißt du, ist es intelligent, nur Probleme zu sehen und an den Problemen zu verrecken? Das ist auch nicht intelligent. So, was macht Paulus in Philipp im Gefängnis? Und ich war dort und da wurde das Gefängnis zerstört, da wurde zeigend der Reiseleiter und sagt, hier, dieses Gefängnis, hier war Paulus und sie haben gebetet um Mitternacht. Dieses Gefängnis, Paulus war im Gefängnis und um Mitternacht, etwas ganz Verrücktes. Alle Gefangenen schlafen schon, sind irgendwo zusammengekauert. Da fangen sie an, groß ist der Herr, mächtig ist der Herr, stark ist der Herr. Halleluja. Sie konnten nicht singen, weil sie im Stock waren, aber sie konnten den Lobgesang sprechen. Und was passiert? Plötzlich wackelt alles. Und was passiert? Sie sind frei von ihren Fesseln. Wenn Gott eingreift, bist du frei von deinen Fesseln. Das, was dich fesselt, was dich bindet, was dich runterzieht, was dich aus der Bahn wirft. Gott will dein Gefängnis wenden und dich dort rausholen und dir helfen. Aber du musst zuerst einmal etwas machen, deinen Mund aufmachen. Du musst zuerst einmal loben. Oh Herr, ich kann nicht. Nein, sag danke, Jesus. Deshalb ich ermutige immer wieder, fang an zu danken, auch wenn alles schief läuft. Danke Gott auch für diese Schieflage. 2. Samuel Kapitel 22, Vers 7 lese ich hier. Weißt, als mir Angst war, rief ich den Herrn an. Als ich schon den Atem des Löwen hörte, spürte, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und mein Schreien kam zu seinen Ohren. Da ich in Not war und Angst hatte, krank war, im Sterben lag, da schrie ich zum Herrn. Psalm 34, Vers 7 erzählt ähnliche Geschichte. Wahrscheinlich ist es nochmals neu aufgearbeitet oder mehr poetisch. Als einer in Elend rief, hörte der Herr und half ihm auf allen seinen Nöten. Psalm 4, Vers 2. Erhöre mich, wenn ich rufe. Rufen muss ich schon selber. Den Arzt muss ich selber anrufen. Die Ältesten muss ich selber anrufen. Komm, bitte betet für mich. Ich werde nie vergessen, tolles Bild fällt mir wieder ein. Da ist in der Nazarethkirche, da ist ein rumänisches Mädchen, ein kleines Mädchen, frech im Gottesdienst. Irgendwie ist sie unruhig und der Vater nimmt sie und will dann in der Toilette ihr wissen so Streicheleinheiten geben und sie versorgen und ihr sagen, Kind, das ist nicht okay, was du machst. Und dann ist der Vater schon durch die Tür durch, das Mädchen an der Hand und dann streckt sie noch einmal den Kopf raus und sagt, Geschwister, betet für mich. Oder denkt dann nicht. Sie wusste, was kommt. Und alle haben gelacht und der Vater hat es umgedreht und ist wieder rausgekommen und lachend und sagte, guck mal, die gibt sich nicht auf. Geschwister, betet für mich. Denkt an mich. Erhöre mich, wenn ich rufe. Gott meiner Gerechtigkeit, der du mich tröstest in Angst, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet, o Herr. Und dann ein ganz tolles Wort von dem Propheten Jeremia, eigentlich ein weinender Prophet, der nichts zum Lachen hatte. Rufe mich an, Jeremia 33, Vers 3, rufe mich an, so will ich dir antworten und will dir kundtun große und unfassbare Dinge, von denen du heute, jetzt im Augenblick noch gar keine Ahnung hast. Gott ist ein Hörer der Gebete. Er hat dich nicht aufgegeben. Und ich sage dir die Wahrheit, muss dir die Wahrheit sagen als Prediger. Selbst wenn du noch so viel verpatzt hast in deinem Leben, noch so viel Dummheiten gemacht hast in deinem Leben, Gott hat dich nicht abgeschrieben. Halleluja. Kannst du Amen sagen? Gott hat dich nicht abgeschrieben. Weißt du, selbst wenn du dich so unmöglich benommen hast, sogar daneben benommen hast, was ein Christ nicht einmal tut und denkt und sagt. Schau, die Bibel ist voll von solchen Beispielen. Von Petrus, Paulus, von Jonah, falsche Richtung gelaufen, vom David. Gott hat die Leute nicht abgeschrieben. Schau dir den Petrus an. Der Herr Jesus drückt ihn und sagt, Petrus, hast du mich lieb? Nicht ob er ihn lieb hat, sondern Petrus, der Herr fragt, hast du mich lieb? Und er will ihm seine Liebe zeigen. David, er stärkte sich in dem Herrn. Er erinnert sich an die Vergangenheit, wie er mit dem Löwen, Bären gekämpft hat und dann plötzlich auch noch mit dem Goliath nehme ich auf. Wenn Gott mir da geholfen hat, warum soll er mir nicht weiterhelfen? Weißt du, Gott hat mich vor dem Saul errettet, der mir ständig die Speere nachwarf. Stärke dich in deinem Gott. Das musst du selber tun. Das kann der Pastor nicht für dich tun, das kann Papa und Mama für dich nicht tun, das musst du selber tun. Das ist deine Sache. Höre die Predigten wie diese, preise den Herrn, rufe den Herrn an, sehe in Zeiten der Not, der Trübsal, der Panik, der Angst, mach weiter mit Tränen. Oh Gott, ich stecke meine Rüben, gerade jetzt meine Kartoffeln. Verstehst du? Das ist zum Plärren, aber du tust es. Deine Seele ist traurig, du liegst am Boden, krabbelst auf alle vier. Es ist so schwer. Weißt du, du siehst keinen Erfolg. Nur Misserfolg und Misserfolg und Misserfolg, lauter Widerstände. Du bist schwach und elend. Diene Gott weiter. Du hast überhaupt nichts mehr. Bist pleite, mach weiter. Auch als Krüppel, auch als Behinderter, diene Gott in deiner Krankheit. Ich habe immer wieder erlebt, wenn du Gott in deiner Krankheit dienst, wird Gott dir Gesundheit schenken. Fang an, für Kranke zu beten. Verstehst du, ob du selber schon wackelst und zitterst? Bete für jemand, der Gesundheit braucht. Denk nicht nur an dich. Weißt du, Gott segnet keine Egoisten. Für Egoisten hat er überhaupt nichts übrig. Egoisten werden nicht gesegnet. Segne und du wirst gesegnet. Heile und du wirst geheilt. Gib und es wird dir gegeben. Immer wieder, was du für andere tust. Segne andere Menschen. Bemühe dich ein bisschen um sie. Und Gott wird dir mit Gesundheit dienen. Baue sein Reich und er baue dein Imperium. Sei nicht so engherzig und kleinkariert. Nur wicht, oh Herr, du weißt, ich brauche deine Hilfe. Nein, bete für die Menschen, die auf der Straße rumlaufen. Wenn du kein Heilungsevangelist bist und nichts, fang an für die Leute, für die Oma, die so pucklig geht und du so zittert, fang an zu beten. Und du wirst sehen, es gibt ein Feedback. Gott hält seinen Bund. Gott will dein Leben aufbauen, wenn du anderen hilfst, wenn du anderen unter die Flügel greifst. Gott will Geschichte schreiben, nach seinen Plänen, nach seiner Methode, nach seiner Vorstellung. Und wenn ich schon in der Bibel lese, sogar die Haare auf deinem Kopf sind gezählt. Verstehst du? Jedes Härchen hat er da nummeriert. Weißt du, dann weiß er ganz genau auch, was in deinem Leben passiert und schiefläuft, was in dieser Welt passiert, dass da nichts perfekt ist. Und Gott liebt alle Menschen, alle Völker. Und Gott ist allen gütig und gnädig und barmherzig. Weißt du, Gottes Wege sind nicht unsere Wege. Und du kannst Gott nicht vorschreiben, wie er das alles so machen soll. Lass ihn machen. Gott liebt die Menschen, jedes Volk. Auch wenn deine Familie heidnisch, antichristlich, antigöttlich, verstehst du, vielleicht sind in deiner Familie Kommunisten, Nazis, Rassisten oder was weiß ich, was für Gesindel. Weißt du, also unmöglich, unmöglich, unmöglich. Gott liebt deine Familie und ist für deine Familie und Gott will deine Familie haben. Apostelgeschichte 10, Vers 35. Abraham kam aus keinem seligen Haus, verstehst du? Das waren Götzenanbeter. Zu der Zeit, als er in Ur in Chaldea lebte, man hat 54 Götzen gefunden in Ur in Chaldea. Verstehst du? Also lauter Götzendiener waren die Vorfahren Abrahams. Und da lese ich in Apostelgeschichte 10, 35, Gott hat in jedem Volk Menschen, die ihn fürchten und das Rechte tun und die ihm angenehm sind. Und plötzlich ruft er den Abraham raus. Geh in ein Land, das ich dir zeigen will. Abraham kommt nicht aus einem frommen Haus. Sein Vater glaubte und diente nicht Gott. Lies mal Josua 24, Vers 2. Er diente fremden Göttern. Und er hat den Tara mitgenommen bis nach Haran. Und bis der Vater starb, hat Gott ihn weitergeführt dann nachher. Gott stört es nicht, mit Abraham etwas Neues anzufangen. Und Gott stört sich auch nicht, mit dir was Neues anzufangen. Hör mir gut zu. Er ist ein gnädiger Gott. Und er weiß, diese Seele, dieser Bruder, dieser Schwester, die wird ein Anker sein. Diese Person wird ein Rettungsring sein für die ganze Sippe. Denn die sind zu den Erben Gottes bestimmt. Und du und dein ganzes Haus, ihr sollt gerettet werden. Zu einer bestimmten Zeit, auf einem bestimmten Weg, irgendwann. Du betest für irgendjemand. Georg Müller, Vater der Gläubigen in Bristol, der betete 40 Jahre für zwei seiner Freunde, hat nicht erlebt, dass einer sich seiner Freunde bekehrt. Und in seiner Bibel, jeden Tag, wenn er die Bibel aufschlug, waren die zwei Freunde, für die er betete. Und erst nach seinem Tod haben sich bekehrt. Vielleicht erlebst du es hier nicht und du musst hier nicht erleben, denn meine Zeit steht in deinen Händen. Meine Zukunft ist in deinen Händen, auch die Zukunft meines Hauses und meiner Familie. Guck mal, beobachte, sei im Einklang mit dem Willen Gottes und tu das Richtige. Geh deinen Weg geradeaus mit dem Herrn Jesus Christus. Auch wenn du schwierige Dinge erlebst und alles unmöglich ist. Ich denke nur an den armen Josef, den Patriarchen. Der wird verkauft nach Ägypten. Was hat er alles durchgemacht dort im Knast? Als Sklave. Verstehst du, wir sehen nur die goldenen Tage, die schönen Tage, aber was er alles durchgemacht hat. Von seinen Brüdern in die Pfanne gehauen. Und dann wird er König. Und erst dann hat er alles vergessen. Vergiss auch mal in deinem Leben. Vergiss vieles, was dir deine Lieben angetan haben. Was sie über dich geredet haben. Über dich geschrieben haben. Wie sie dich da dargestellt haben als den letzten Dreck. Also Fußabstreifer. Dich nicht ernst genommen. Vergiss es. Und als Josef das alles vergessen hat, hat Gott ihn hochgehoben und hat den Thron Ägyptens gesetzt. Und dann sagt Josef, als die Brüder kommen und sich zu erkennen geben, lasst es. Ihr gedachtet böse an mich, aber Gott hat es gut für euch gedacht. Weißt du, wäre ich nicht hier gekommen, wären die ganzen Ägypter verhungert und ihr werdet auch verreckt. Nur wegen euch bin ich hier. Du fragst dich manchmal, warum bin ich Christ? Warum muss ich so viel Negatives durchmachen? Ich sag dir eines, Polen ist nicht verloren. Du bist noch nicht verloren. Die Sache ist noch nicht verloren. Warte ab. Du wirst staunen. Plötzlich kommen sie. Plötzlich bist du der gemachte Herr für sie. Weißt du, plötzlich. Und du musst den Anfang machen für deine Familie. Und vorangehen. Schau die Geschichte Josef von 1. Mose 37 bis 50. Das ist die Geschichte. Es war eine reine Katastrophe. Da kommt der Träumer. Sie haben sich über seinen Glauben lustig gemacht, über seine Erfahrungen lustig gemacht. Jetzt kommt dieser Fantast, dieser Verrückte, dieser Spinner. Gott hat gut mit euch gemeint. Gott benutzt die negativen Vorfälle in deinem Leben und er bereinigt die Lebensgeschichte. Und du sollst zur Rettung deiner Sippe da sein. 1. Mose 50, Vers 19 lese ich noch ganz schnell. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, denn sie denen, wie Gott stehe zu dem, wie Gott mich führt, und ich stehe zu dem, wie Gott mich führt, und ihr gedachtet, böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte, es gut zu machen, um das zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, sein ganzes Volk. Und ich möchte zu dem Schluss kommen, was mir groß geworden ist. Josef war erwählt, Ägypten und seine Familie zu retten. Und jeder Mensch hat eine Berufung von Gott. Jeder Gläubige, der hier in der Gemeinde ist, der Gottes Wort hört, der den Herrn Jesus liebt, der ehrlich ist, und ich setze das voraus als Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit, der ist bestimmt von Gott, dass seine Familie gerettet wird. Ist bestimmt. Und halte dich noch ein bisschen fest. Vielleicht nimmst du noch die Lehne in den Griff und hältst dich fest. Problemkinder sind von Gott besonders erwählte Menschen. Leute, die Kinder, die Probleme machen und so weiter. Weißt du, der Teufel will verhindern, dass du nicht geboren wirst. Der Teufel will verhindern, dass du nichts wirst. Dass du sogar, dass wenn du was geworden bist, all das verlierst wieder. Denk an Moses. Er durfte nicht geboren werden. Er durfte nicht überleben. Und jetzt wird er noch sogar zum Mörder. Weißt du, wird ein Verfluchter. Und gerade diese Dinge benutzt der liebe Gott, den Verbrecher, der gescheitert ist, innerlich und äußerlich. Ich dachte, ich will das Richtige machen und hat das Verkehre gemacht. Dort in der Wüste denkt er darüber nach, 40 Jahre, was ist das alles gewesen? Hat sein Leben, seine Karriere zerstört. Und vielleicht denkst du auch, ich habe meine Karriere zerstört, ich habe alles kaputt gemacht, alles verpfuscht. Aber noch ist Polen nicht verloren. Denk an dieses alte Gedicht. Das ist ein Gedicht zuerst gewesen, bevor es Nationalhymne war. Weißt du, und die Supermächte sind über Polen hergefallen, haben Polen geteilt, beherrscht, eingefallen, etwas, was sich zerstört und ruiniert. Und genau so, das passiert auch in unserem Leben hier. Weißt du, der Teufel bringt dich in Verruf, diskriminiert dich, stempelt dich als einen Chaoten ab, verpasst dir ein Etikett, Thomas, der Ungläubige, der Zweifler. Lass es. Weißt du, da kommt Jesus, der kann dein Leben verändern, der kann es anders machen. In der Bibel waren Menschen extra für eine Geschichte bestimmt, für eine Aufgabe bestimmt, für eine Sache bestimmt, damit ihr Haus gerettet wird, damit der Name Gottes überlebt. Und dann verschwanden sie wieder. Sie haben ihren Auftrag erfüllt, weg ist. Da waren sie weg. Gott gibt niemanden auf, sogar manchen hat er sogar im Mutterleib den Namen gegeben, du sollst Johannes heißen, ja. Heilige Frauen waren unfruchtbar, ihr Leib war verschlossen, die Kinder sollten gar nicht geboren werden, aber sie kamen trotzdem, und sie kamen, um die Werke Satans zu zerstören. Er hat uns bestimmt, dass wir Kinder Gottes werden, und dass wir Kinder Gottes bleiben. Und nicht, weil wir was Besonderes sind, nein, du bist nothing. Und weil du nothing bist, deshalb hat Gott dich erwählt. Ihr seid das Geringste. Welcher euch berufen hat, Römer 8, Vers 30, der hat er auch herrlich gemacht. Und welcher herrlich gemacht hat, den nimmt er auch zu sich. Du bist bestimmt, dein Leben auszuleben, das Gott dir gegeben hat. Jeder hat eine besondere Rolle. Die einen laufen weg vom Kreuz, aber die anderen werden tragen das Kreuz wieder. Und denk an Simon von Kyrene. Deine Bestimmung steht fest von der Ewigkeit her. Und harte nicht mit deinem Schicksal. So viele Menschen hadern mit ihrem Schicksal. Hätte ich nur einen anderen Mann gefunden, eine andere Frau gefunden, wäre ich in ein anderes Haus gezogen, hätte ich nicht diese Nachbarn hier in meiner Umgebung, da wäre vieles andere. Deine Seele ist für Gott bestimmt, Bruder, Schwester. Fixier dich auf Gott. Wir sind auf Gott angelegt. Du bist für den Thron bestimmt. Um Davids Willen. Wir sollen mit Christus regieren. Sie haben gefragt, ob die Blume noch heute bleibt. Ich habe gesagt, doch, diese Sonnenblume bleibt heute noch. Denn ich möchte noch eine kurze Sonnenblumenpredigt halten. Weißt du, als ich nach Polen fuhr und nach Frankfurt-Oder fuhr zur Gemeinde, dann haben mich die Sonnenblumenfelder imponiert. Die drehen sich immer, die Sonnenblume dreht sich immer mit der Sonne. Immer mit der Sonne, verstehst du? Immer mit der Sonne. Und da, wo die Sonne ist, verstehst du, so richtet die Sonnenblume ihren Kopf. Und wir sollen unseren Kopf, unser Denken auf Gott richten. Immer auf den Herrn schauen. Nicht, wie das Wetter gerade ist. Und ich habe festgestellt, ja, das hat mich mal interessiert. Auf dem Weg dorthin habe ich mal zugeguckt. Das war bewölkt. Das Wetter war nicht perfekt. Aber sie sind nach der Sonne ausgerichtet worden. Wahrscheinlich diese Gravitationskräfte, was das auch immer ist. Nicht nur nach Sonnenschein. Weißt, das ist ja fantastisch. Kinder Gottes sollen auch nach Gott ausgerichtet sein, auch wenn es uns mal nicht so gut geht, wenn die Sonne mal nicht scheint, auch wenn wir kein Geld haben, auch wenn wir dies und jenes nicht sind, verstehst du, nicht haben. Weißt du, Gott ist der Programmierer unseres Lebens. Er bestimmt uns und wir drehen sich uns immer nach der Sonne. Jesus, du bist meine Sonne, meine Lebenssonne. Halleluja. Gott macht und schreibt das Programm für mein Leben. Und deshalb fang an zu leben, so wie er es will. Und halt es durch. Dreh dich einfach in die Richtung, wo der Herr ist. Halt dich, orientiere dich am Herrn. Und lasst uns wegsehen und lasst uns aussehen auf Jesus. Und noch einmal, zusammenfassend. Du sollst nicht von anderen Leuten gelebt werden, sondern du sollst dein Leben leben. Und nicht das Leben anderer Leute. Diesen Gedanken möchte ich in den Raum stellen. Richte dich nach der Sonne. Wie die Sonnenblume. Dein Leben soll von der Sonne, vom Licht Gottes erfüllt sein. Von der Herrlichkeit Gottes erfüllt sein. Weißt du, ich fühle nicht Wolken, schlechtes Wetter, aber ich gucke doch in diese Richtung, da müsste die Sonne stehen. Dort ist der Herr. Auch wenn die Sonne nicht scheint. Ich glaube doch an Gott. Halleluja. Ich glaube auch an die Zukunft. Glaub an Gott. Halleluja, Vater, ich danke dir für dein Wort. Ich möchte meine Geschwister ermutigen. Du hast uns noch nicht aufgegeben. Herr Jesus, auch wenn es in der letzten Sekunde wir zum Sieg kommen, oh Herr, wer da überwindet, der wird das alles ererben, sagt dein Wort. Und Herr Jesus, deshalb, ich möchte meine Brüder und Schwestern ermutigen, fest an dem Herrn zu bleiben. Halte fest an dem, was Gott dir gegeben hat, was Gott in deinem Leben offenbart hat, was Gott dich gelehrt hat, wie er dich geführt hat. Du musst nicht Wege andere gehen, sondern geh den Weg des Herrn, wie er dich führt. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns jetzt an die Hand nimmst und uns weiterleitest. Herr, wir verstehen vielleicht die Welt nicht und ich kann es auch nicht erklären. Ich würde es gerne erklären, wenn ich es könnte. Da müsste ein Philosoph sein, ein Psychologe sein, ein Theologe sein. Herr, das bin ich alles nicht, sondern ich möchte einfach, dass dein Heiliger Geist meinen Brüdern und Schwestern erklärt, wie es weitergeht, wenn sie sich an der Sonne des Lebens, an Jesus Christus sich halten. Jesus, du meine Sonne. Halleluja, Halleluja. Amen. Davor